Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohweg. Schönen guten Tag. Wahlkampfauftakt ohne Wähler, K-Pop und TikTok versus Donald Trump. Musik und Kunst, ein alter Pakt zu sehen in der Ausstellung Doppelleben in Bonn. Und Kunst und Corona mit Stipendien durch die Krise. Donald Trumps Erwartungen waren riesig. Über 1 Million Reservierungen für seine erste Wahlkampfveranstaltung am Samstag in Tulsa, Oklahoma. Doch die Fernsehbilder, die zeigten dann am Ende viele leere blaue Plastikschalensitze. Sehr traurig. Und das kann womöglich mit kurzen Videos auf dem sozialen Netzwerk TikTok wie diesem hier zu tun haben.
Leute, Donald Trump macht nächste Woche Wahlkampf für Umme. Ihr müsst nur eure Handynummer angeben und ihr kriegt 2 Tickets, so wie ich. Leider habe ich total vergessen, dass ich noch alle Flusen von meinem Boden einsammeln und der Größe nach sortieren wollte und deshalb am Freitag gar nicht kann.
Mobilisiert hatten unter anderem K-Pop-Fans, die bereits in der Vergangenheit mit politischen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht haben. Über den aktuellen Fall spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Ann Tran. Frau Tran, was ist da eigentlich genau passiert? Wieso war die Halle in Tulsa der ersten Massenkundgebung Donald Trumps, also seinem Wahlkampfauftakt, halbleer?
Dazu muss man vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund sagen, warum diese Veranstaltung in Tulsa für so viel Aufsehen im Vorfeld gesorgt hat. Denn das Wochenende um den 19. Juni wird in den USA auch als Juneteenth bezeichnet, an dem Ende der Sklaverei gedacht wird. Und Tulsa ist bekannt als Ort, an dem 1921 ein weißer Lynchmob 300 schwarze Menschen ermordete. Gerade bei der schwarzen Bevölkerung gab es also viel Unmut und Protest, als Donald Trump genau auf dieses Wochenende seine erste Massenkundgebung im Wahlkampf gelegt hat. Als dann Trumps Wahlkampfteam bekannt gab, dass man sich unter Angabe einer Telefonnummer kostenlos für diese Veranstaltung registrieren könne, begann die Mobilisierung gegen die Veranstaltung über TikTok. Maßgeblich mitgeholfen hat dann zusätzlich die international vernetzte K-Pop-Fanszene.
Das klingt relativ simpel, aber wie kann ich mir das genau vorstellen?
Also politische Kampagnenarbeit auf TikTok funktioniert ein bisschen anders, als man es bisher vielleicht aus Wahlkämpfen kennt. Alle Inhalte sind in ein unterhaltsames Kostüm gekleidet. Das heißt, K-Pop-Fans haben beispielsweise Tanzvideos mit ihrer Lieblingsmusik gepostet und im Hintergrund zeigen sie ihr Ticket für die Wahlkampfveranstaltung. Oder sie erklären parallel, wie man sich richtig registriert. Und noch ein besonders wichtiger Faktor, der die Aktion begünstigt hat, die hohe Online-Vernetzung der Fanszene.
War das ausschlaggebend tatsächlich dieser hohe Vernetzungsgrad der Fans?
Ich glaube, das ist tatsächlich was ganz Besonderes. K-Pop-Fans verstehen sich sonst als Fans vor allem als BotschafterInnen ihrer Stars und sind sozusagen erfahren darin, auf Inhalte aufmerksam zu machen. Wie uns auch der Korea-Experte Sung-un Gang in einem früheren Interview im Deutschlandfunk gesagt hat.
K-Pop-Fans zeichnen sich durch die kollektive Identität und auch kollektive Aktionskultur. Das heißt, sie haben eine sehr starke Identifikationsfaktoren untereinander.
Und diese Erfahrung nutzen sie nun auch immer häufiger für politische Inhalte. Sung-un Gang sprach in dem Interview auch von kollektiver Aktionspolitik.
Kommt das überraschend, diese Politisierung der K-Pop-Fanszene und warum auf TikTok? Warum so plötzlich?
So plötzlich ist es gar nicht. Und wer K-Pop hört, kann natürlich auch politisch sein. In der Vergangenheit ging es da unter anderem um die Aufarbeitung koreanischer Geschichte und Politik oder eben aktuell auch um Black Lives Matter. Da ist die K-Pop-Szene tatsächlich eine große Allianz. Im Prinzip Solidarisierungsaktion einer Generation, die die Mechanismen von sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok kennt und ihre Medienkompetenzen und Vernetzung nutzt für neue friedliche Protestformen.
Würden Sie sagen, Frau Tran, dass das auch tatsächlich demokratisch ist und nicht unlautere Einflussnahme auf einen Wahlkampf?
Also zum einen ist es ja eine ganz öffentliche Form, die auch nicht unter Verschluss stattfindet. Und zum anderen würde ich sagen, Donald Trump begrüßt damit die Geister, die er rief. Denn er hatte sehr kalkuliert diese Veranstaltung auf dieses Datum an diesem Ort gewählt. Und nun ist der Backlash eben darauf, dass man mit den Mitteln der sozialen Medien reagiert.
Und was würden Sie sagen, wie hoch ist jetzt am Ende der Schaden für Trump, für seine Kampagne?
Zuallererst ist er natürlich der Image-Schaden, ausgehend von der Macht der Bilder, diesmal eben die Bilder von den leeren Sitzreihen. Was langfristig Trumps Wahlkampf aber noch empfindlicher treffen könnte, ist ein Datenproblem. Denn warum bietet man eine kostenlose Registrierung für eine Wahlkampfveranstaltung an? Damit man die Daten von SympathisantInnen sammeln kann, also potenzielle SpenderInnen erreicht. Dieser erhoffte Datensatz ist nun unbrauchbar, weil zehntausende Telefonnummern inaktive Google Voice-Nummern angegeben haben.
Stell dir vor, es ist Wahlkampf und keiner geht hin. Unsere Kollegin Ann Tran über die Macht der K-Pop-Fans und den missglückten Wahlkampfauftritt von Donald Trump. Jerry Paper ist das Pseudonym des Musikers Lucas Nathan. Auf seinem aktuellen Album befasst er sich mit der Bedeutung und den Limitierungen von Sprache. Anspruchsvolle Themen gekleidet in Ohrwurm-taugliche Popmusik. Und hier ist er mit Quicksand. Corona und Kunst bzw. Auftritte vor Publikum, das geht immer noch nicht wirklich gut zusammen. Heute Mittag demonstrierten in Frankfurt zahlreiche Künstlerinnen und Künstler gegen Auftrittsverbote, warnten vor den Folgen für die Kulturlandschaft und appellierten an die Politikerinnen und Politiker, die einmalige Szene zu retten. Ein Beitrag zur Rettung sind Stipendien, unter anderem solche, die der Bund vergibt. Reload nennt sich eines. Da gibt es 25.000 Euro, die erhalten Künstlerinnengruppen, um sich mit den Auswirkungen von Corona zu beschäftigen. Bernadette Lahengst, Musikerin, Performerin, ist Mitglied in der Gruppe Recherchepraxis und die hat eines der 230 Stipendien vom Bund erhalten. Und Bernadette Lahengst ist nun am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin gerade in Brandenburg auf dem Land. Ich hoffe, die Verbindung steht.
Frau Lahengst, Sie beschäftigen sich mit Ihrer Recherchegruppe mit boomenden Großstädten und schrumpfenden Kleinstädten. Worum geht es jetzt bei der Arbeit, für die Sie das Stipendium gekriegt haben?
Ja, also mit der Gruppe haben wir, wie gesagt, schon mehrere Projekte gemacht. Auch in der Oberlausitz war das letzte Projekt in der Stadt Weißwasser. Das hat sich natürlich auch mit der Schrumpfung dieser Stadt beschäftigt, mit der Kohletagebau, aber auch mit dem Niedergang der Glasindustrie und so weiter und so fort. Und mit Kultur und Kunst haben wir versucht, neue Identitäten zu erschaffen oder neue Möglichkeitsräume. Und jetzt wollen wir in der Lausitz nochmal auf die Suche gehen nach den Landschaften, nach den leeren Tagebaulandschaften, die jetzt übrig bleiben. Also was macht man damit? Wie besetzt man die neu? Macht man dort nur riesige Seen oder siedelt man dort neue Dörfer an oder neue Arbeitsstätten? Und um genau dieses Projekt, das wir Landschaftstheater nennen, eine Rekultivierung in der Oberlausitz, wollen wir jetzt ein halbes Jahr forschen und überlegen, wie wir das Projekt hoffentlich nächstes Jahr umsetzen.
Also eigentlich scheint ja gerade das Land der ideale Ort in Corona-Zeiten zu sein, weg aus der Stadt, wo das Virus so auf dichte Bebauung trifft. Da scheint doch das jetzt gerade perfekter Ort zu sein, oder?
Genau, das haben wir uns auch gedacht. Also es ist quasi ein Nachfolgeprojekt zu unserem Weißwasserprojekt, aber es hat auch schon was mit der Jetztzeit zu tun. Sehr viele meiner Freunde haben halt eine Datsche auf dem Land und haben mehrere Monate jetzt da verbracht. Und man merkt einfach, wenn man sich vor allen Dingen zusammenschließt und nicht vereinzelt aufs Land zieht und eine neue Infrastruktur schafft, auch für Kinder mit neuen Schulen oder überhaupt, dass wieder Läden eröffnet werden. Und dann ist da wirklich eine Zukunft zu sehen. Also die Städte, Großstädte können gar nicht viel weiter wachsen. Die Mieten sind unbezahlbar. Aber es gibt eine Alternative auf dem Land oder in ländlichen Strukturen. Und das interessiert uns jetzt als Gruppe.
Jetzt kriegen Sie als Gemeinschaft 25.000 Euro für 6 Monate. Sie sind, glaube ich, 5 Leute. Da muss ich jetzt kein besonderer Rechenkünstler sein, um festzustellen, dass das nicht besonders viel Geld ist für alle.
Ja, aber es ist ja ein Stipendium für Recherche und nicht für ein abgeschlossenes Theaterstück, was wir dann abliefern müssen. Und insofern ist das schon sehr große Hilfe. Also es erleichtert uns schon sehr die Arbeit.
Das heißt, das sichert jetzt ein bisschen auch Ihre künstlerische Zukunft?
Das hoffe ich sehr. Also ich meine, alle Projekte sind aufgehoben oder verschoben. Ich hatte das große Glück, jetzt in Berlin die Soforthilfe zu bekommen. Ich habe sofort beantragt. Und ich meine, es gibt Gott sei Dank jetzt einige Stipendien in der Richtung wie dieses Reload-Stipendium oder Sachen wie so Spendenaktionen wie Niemand kommt. Es gibt jetzt am 24.07. ein Festival ohne KünstlerInnen und ohne Publikum, wo man spenden kann. Aber das sind alles nur Tropfen auf dem heißen Stein. Also im Grunde genommen muss man jetzt auch dieses Konjunkturprogramm der Bundesregierung nochmal neu durchdenken, weil dass die Lufthansa 9 Milliarden Euro bekommt und die Kunst und Kultur nur 1 Milliarde, das geht natürlich gar nicht. Selbst der Bundespräsident hat gesagt, Kunst und Kultur sind Lebensmittel, oder Monika Grütters hat das auch gesagt. Es ist nur die Frage, was das dann konkret in der Politik bedeutet.
Bernadette Lahengst, Musikerin und Mitglied des Kollektivs Recherchepraxis, das ein Stipendium des Bundes erhalten hat. Und die 19-jährige Londonerin Nayana IZ ist ebenfalls Teil eines Kollektivs. Die nennen sich 9-8. Jetzt hat sie ein Soloalbum veröffentlicht. Darauf auch dieses Stück, How We Do. Know how we do, no, no, how we do it, huh? Know how we do, no, no, how we do it, huh? Now I get the money, the bunnies all on my tail and shit, leave them sick and dripping, honey, bitch. Better break all their rails with this young crown, George, no Armani, brown Barbie, she moves so nasty, no pastrami, all salami, Milano, all on my line and shit. Not timing it, eat time, get rich, bitch, only spew out the flavors. Try come raid us, bad behavior, might catch a slap to the face for this. Hitting back to back, flying planes for this. I don't break no legs or rain, no slip, no play, no games, I'll steal your bitch, she my best friend. Didn't even make no tricks. Obtain the clicks, cause I raid my shit. You just bitch too much. Karma can make you slip. I'm around these gates with my spit. Bitch, it's evident, evident. Always reminisce, keep on learning. Wanna feel the heat, I just burn them. Yeah, I got the rug, got the Persians. Yeah, I got the bank, got the versions. Try hack it, I just swerve them. Try hack it, I just swerve them. Try hack it, I just swerve them. Know how we do, no, no, how we do it, huh? Know how we do, no, no, how we do it, huh? Now I get the money, the bunnies all on my tail and shit, leave them sick and dripping, honey, bitch. Better break all their rails with this. Know how we do, no, no, how we do it, huh? Know how we do, no, no, how we do it, huh? Now I
I get the money, the bunnies all on my tail and shit. Leave them sick and dripping honey, bitch. Better break all their rails with this. Hold up, howdy, slow it down. Take a breath for you finna join on the grounds. You just a playgrounds, make a baby bounce in the ballroom. If you're bugging out, gonna ignore you. Shine the torch bright like the porch, too. Look, I bought these, now I buy two. You got the right mammal, cause I fly soon. I pop on your knowledge, can't bite you. Snipe you, chicken and a knife you. Say bye, I'ma run out quick after they turn out the lights. All on my tail and shit, leave them sick and dripping honey, bitch. Better break all their rails with this.
Bildende Künstlerinnen und Künstler führen häufig ein Doppelleben. Sie operieren nicht nur mit Formen, Farben und anderen Materialien, sondern sie machen oft auch Musik. So griff der Videopionier Namjoon Paik Impulse aus der elektronischen Musik auf. Andy Warhols Factory in New York war die Bühne seiner Hausband The Velvet Underground. Fluxus-Künstlerinnen und Künstler wie Yoko Ono komponierten eigene Stücke oder standen selber auf der Bühne. Und auch der in Berlin lebende Künstler Carsten Nicolai wechselt seit Jahren erfolgreich zwischen minimalforschender Kunst und ebenso reduzierter Elektronikmusik. Die Bonner Bundeskunsthalle erkundet nun genau dieses Doppelleben. Künstlerinnen und Künstler machen Musik. Die Ausstellung ist eine Übernahme aus dem Wiener MUMOG, wo sie schon 2018 zu sehen war. Und einer der Kuratoren ist Edek Bartz, mit dem wir nun telefonisch verbunden sind. Schönen guten Tag, Herr Bartz.
Hallo, guten Tag.
Herr Bartz, diese enge Verbindung, der Pakt zwischen Kunst und Musik, der ist ja schon nicht ganz neu. Wo beginnen Sie Ihre Schau? Also mit welchen Arbeiten starten Sie?
Also zuerst haben wir mal so eine kleine Vorschau, so eine kleine Einstimmung. Und einer der ersten Künstler, die wir zeigen, also nur ganz kurz, ist Marcel Duchamp, der schon 1912 seine Zufallsmusik geschrieben hat. Ja? Und das war eigentlich, das hat er schon gemacht, bevor er seine Readymades gemacht hat. Also seine ganz, ganz frühe Arbeit war schon eine musikalische Arbeit. Und wir sagen, da fangen wir an und es geht dann über Fluxus und dann tasten wir uns, wie wir sagen, langsam vorwärts in die Gegenwart.
Und was würden Sie sagen, was ist der Grund, warum so viele bildende Künstlerinnen und Künstler auch auf die Musikbühne drängten?
Naja, es war jetzt natürlich schon so, Musik war natürlich immer schon ein spannendes Feld. Nur natürlich, wie soll ich sagen, nicht jeder konnte sie machen. Aber über die Kunst entstanden ganz andere Möglichkeiten, sich mit Musik zu beschäftigen. Da war nicht gefragt, jetzt irgendwie, du musstest kein virtuose Instrument beherrschen, du musstest, wie sagen, keine Musiktheorie lernen, aber du konntest intuitiv Musik machen. Und das hat einfach viele interessiert. Und dann natürlich Kunst, ja, wie soll ich sagen, auch eine einsame Art ist, etwas zu produzieren, wo du allein in einem Atelier mit dir allein bist und sie machst, ist natürlich Musik das Gegenteil davon. Musik wird immer aufgeführt und immer meistens doch vom Publikum. Und wir sagen, das hat schon sehr viele Künstler animiert, wir sagen, aus ihren Häuschen heraus ins Publikum zu gehen.
Was würden Sie sagen, was ist das für eine Art von Musik, die man hören kann in der Bonner Bundeskunsthalle? Das sind ja keine Mainstream-Klänge, sondern eher Klangexperimente an ganz vielen Stellen, oder?
Ja, aber es ist natürlich auch Rockmusik. Ja, also du siehst schon zum Beispiel, so ab Mitte 60 haben angefangen, sich auch Künstler natürlich ganz beeinflusst, ganz stark beeinflusst von Rockmusik, Musik zu machen, wie eben Captain Beefheart, der sehr, sehr bekannt geworden ist, weil er auch durch seine Zusammenarbeit mit Frank Zappa und ganz wunderbare Platten gemacht hat, aber immer schon gemalt und gezeichnet hat. Bei vielen Künstlern, zum Beispiel speziell aus der Rockszene, hat man auch gar nicht gewusst, dass sie auch Künstler sind, sondern man kannte sie nur als Musiker. Und erst später, sozusagen, ist man draufgekommen, dass sie auch eine künstlerische Produktion haben.
Es gab ja auch mal eine Zeit lang, also ich glaube in den 80ern, haben im Rheinland Galeristen ihren Künstlerinnen und Künstlern teilweise sogar davon abgeraten, sich zu sehr zu engagieren im Musikgeschäft, weil das galt so ein bisschen als unseriös.
Naja, das kann ich mir vorstellen, weil natürlich die Kunst hat, natürlich wollen immer die Künstler als seriös und ihre Produkte kommerziell zu verwerten. Das war natürlich in der Musik damals ja fast gar nicht möglich. Zum Beispiel zeigen wir ein wunderbares Video zum ersten Mal von Martin Kippenberger bei einem Auftritt. Und zum Beispiel jeder sagt, ja, Musik, Martin Kippenberger machte Musik. Aber wo, wie? Also ich meine, wenn du dir anschaust, du findest kein Video, nichts, wo man ihn live sieht auf einer Bühne. Und da ist es uns gelungen, von einem Auftritt von Kippenberger, der 1985 in Wien stattgefunden hat, bei einer Künstlermatinee, wo er mit Albert Oehlen und Markus Oehlen und Herbert Brandl zusammen aufgetreten sind.
Und dann fällt das Mikro aus und dann muss er tanzen.
Genau. Nicht, aber das wurde jetzt wahrscheinlich nie gesehen. Das ist zum ersten Mal nach 40 Jahren, hat man das gefunden.
Ihre Schau, die heißt ja vermutlich nicht umsonst Doppelleben. Ich finde Doppelleben, das beinhaltet ja auch so ein bisschen sowas Geheimes. Da hat man so eine verborgene Seite. Ist das dann eben dieses verborgene Talent oder der Wunsch danach, Musik zu machen, gewesen bei vielen?
Ja, genau so war es auch. Bei vielen, wie soll ich sagen, wollen Musik machen oder machen Musik, wie soll ich sagen, aber machen das nicht so wirklich publik. Also man weiß es nicht. Sogar jemand wie Pink. Pink hängt seine Bilder in jedem Museum Europas oder der Welt. Also der ist wirklich ein weltberühmter Künstler. Dass er aber seit seines ganzen Lebens Musik gemacht hat, weiß nahezu keiner. Pink, ja, als wirklich ein Weltstar der Kunst, aber in der Musik, sagen, die Kunst hat das nicht interessiert, dass er Musik gemacht hat und dass die Musik für ihn aber auch so wichtig war im Leben.
Edek Barz neben Eva Badura, Kurator der Ausstellung Doppelleben, KünstlerInnen machen Musik. Und die ist ab morgen in der Bonner Bundeskunsthalle bis zum 18. Oktober zu sehen. Und eines der gezeigten Videos, das stammt von Laurie Anderson. Und die hat mit ihrem Song Superman sogar einen echten Chart-Hit damals gelandet.
Oh, Superman. Oh, Mom and Dad, Mom and Dad, oh, Superman.
Kunstvolle Musik von Laurie Anderson zu hören in der Bonner Bundeskunsthalle. Und das war Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Lurwig. Nach den Nachrichten folgt Medias Res, ein Thema. Innenminister Seehofer will eine Taz-Kolumnistin verklagen. Die letzten Worte der heutigen Sendung, die gehören aber der Schauspielerin und Regisseurin Ina Weiße. Und die spricht über den iranischen Regisseur und Lyriker Abbas Kiarostami. Der wäre heute 80 Jahre alt geworden. Kiarostami ist leider seit 4 Jahren tot, aber er hat der Nachwelt wunderbare Filme hinterlassen.
Schlussbild. Ich heiße Ina Weiße und bin Schauspielerin und Regisseurin. Und der Film, von dem ich kurz erzählen möchte, heißt Der Geschmack der Kirsche und ist von Kiarostami. Und zwar geht es da um einen Mann, der sich umbringen möchte und der jemand sucht, der, wenn er in einem Loch liegt, Erde aufs Haupt tut. Und dann nimmt er einen Mann mit in seinem Auto und auf dieser Fahrt, da erzählt dieser alte Mann eine Geschichte, und zwar, dass er sich auch einmal umbringen wollte. Und er ist auf einen Baum geklettert und dann hat er, weil es ein Kirschbaum war, hat er sich eine Kirsche genommen und die gegessen. Und dann fing er an, immer mehr Kirschen zu essen und verlor dadurch die Lust, sich umzubringen. Und das ist einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte.